Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Heute mit dem spannenden Thema Peptide. Peptide, eine neue Stoffklasse in der Verjüngung, in der Langlebigkeitsmedizin. Was sind Peptide eigentlich? Peptide sind nichts anderes wie aneinandergereihte Aminosäuren. Also in dem Sinn nichts Neues, weil Proteine sind auch eine Aneinanderreihung von Aminosäuren. Das heißt, Peptide sind eigentlich nur ganz kleine Proteine, wenn man es genau nimmt. Und bei der Langlebigkeitsmedizin denkt man oft an Ernährung, an Bewegung, aber auch an Medikamente. Aber an Peptide fallen einem vielleicht noch nicht so spontan ein. Und man kann vielleicht sagen, die sind irgendwo zwischen den Nahrungsergänzungsmitteln und den Medikamenten verortet. Also die Peptide kann man in verschiedene Klassen einteilen. Es gibt zum einen Signalpeptide, es gibt Strukturpeptide, es gibt antimikrobielle Peptide, die uns helfen, Infektionen zu bekämpfen und das Immunsystem zu modulieren. Und es gibt antioxidative Peptide, die den oxidativen Stress reduzieren. Ich glaube, ganz wichtig ist hier die Gruppe der Signalpeptide. Zelluläre Prozesse werden hier reguliert. Hier denkt man zum Beispiel an das ganz wichtige Insulin. Strukturpeptide werden wir nachher auch kurz drüber sprechen, zum Beispiel das Kollagenpeptid, das natürlich zur Hautverjüngung und Wundheilung einen großen Beitrag leistet. Wie können wir Peptide zu uns nehmen? Die meisten Peptide muss man tatsächlich injizieren, also mit der Spritze verabreichen. Ein Beispiel dafür, ganz bekannt momentan, Ozempic. Ozempic, Semaglutid, ist ein Peptid, was ein Arzneistoff ist, also ein Arzneimittelpeptid. Es ist zur Injektion produziert worden und gibt aber jetzt auch Bemühungen, dieses Peptid oral, also als Tablettenform, zu entwickeln. Das Problem mit den oral eingenommenen Peptiden ist eigentlich immer das Gleiche. Man hat Schwierigkeiten mit der Darmpassage, mit der Magenpassage und die Aufnahme kann durch das behindert sein, das heißt, es kommt nichts bei uns an, bei uns in unserer Zelle an. Und eben bei Kollagenpeptiden ist das auch ein großes Thema. Kollagen besteht aus sehr langen, schnurartigen Molekülen und diese findet man eben hauptsächlich in tierischen Produkten, wie zum Beispiel im Knochenmark, in Hühnerhaut oder in Fischen. Und diese Kollagenmoleküle, die muss man auch fit machen für die Aufnahme durch Magensäure, wenn das zersetzt wird und dann in ihre Aminosäuren aufgespalten wird. Das kann tatsächlich dann von unserem Körper erst aufgenommen werden. Also Kollagen als Ganzes passt nicht durch unsere Darmwand und kann nicht aufgenommen werden. Also möchte man Kollagene supplementieren, ist es vorzugsweise in kleinere Stücke schon zerlegt. Damit ist die Aufnahme maximiert und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man es in Proteinhüllen verpackt, um auch diese Bioverfügbarkeit, wie man das nennt, noch zu stärken. Also die Zubereitung des Kollagens ist hochrelevant für die Wirkung, die es bei uns im Organismus hat. Und da gibt es auch diverse Studien dazu, die zeigen, dass das wirklich einen großen Stellenwert hat, wie das zubereitet ist. Also die kleineren Moleküle können von unserem Darm besser aufgenommen werden, die Kollagenpeptide. Und das wird letztendlich dazu führen, dass wir den Profit sehen in unserer Hautqualität und so weiter. Rolle der Peptide in der Langlebigkeitsforschung, da möchte ich zuallererst wieder sagen, zelluläre Kommunikation. Wir haben vorher schon gesagt, es gibt Signalpeptide wie Insulin, wie Ozempic, die durchaus eben Kommunikationsaufgaben haben. Aber hier ein kurzes Wort zu Thymosin Alpha. Thymosin Alpha ist ein Immunsystem förderndes Peptid, in dem es unsere Immunzellen stimuliert und damit haben wir eine verbesserte Immunfunktion. Und das wurde auch schon bei der Behandlung in China von Covid-19 eingesetzt und daher wissen wir das. Es stärkt aber auch die Immunfunktion von alten Patienten ohne Infektionsgeschehen und daher wahrscheinlich ein sehr interessantes Peptid zur Supplementierung auch. weil die Immunseneszenz, also das Abnehmen der Funktion des Immunsystems im Alter, ist natürlich ein großes Thema in der Langlebigkeitsmedizin. Es braucht aber hier noch deutlich mehr klinische Forschung, bevor wir wirklich diese Peptidhilfe breitenwirksam bei den Patienten anwenden können. Aber ich sage mal, so gibt es einiges an Entwicklung und das können wir gespannt sein. Bevor wir uns weiter in unser Thema vertiefen, möchte ich euch ein paar Worte zu unserem Partner erzählen. Molecular ist eine Firma, die sich mit allen Dingen Longevity befasst, inklusive hochpräzisen Tests. Schaut einmal unter www.molecular.com nach. Es geht hier um Lebensqualität, es geht hier um Zellgesundheit und es gibt hier wirklich tolle, innovative Produkte zu entdecken. Es wird euer erster Schritt in eine gesündere Zukunft sein. Ein anderes Peptid, ein Hormon wieder, das in der Langlebigkeitsmedizin heiß besprochen wird, ist Human Growth Hormone, HGH, HGH, ist ein Wachstumshormon, das normal von der Hypophyse ausgeschüttet wird und spielt eine entscheidende Rolle bei Zellreparatur, Stoffwechsel und auch im Wachstum, wenn wir sozusagen heranwachsen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kennt vielleicht diese riesenhaften Menschen, die dann über 2,20 Meter oder was groß werden, die haben alle eine Überfunktion zum Beispiel von diesem Growth-Hormon und das ist auch dann eben nicht mehr gesund. Das heißt, die Frage ist, wenn wir das verabreichen, als langlebigkeitsmedizinisches Medikament, ist das sicher? Also da muss man natürlich Vorsicht walten lassen. Und HGH, HGH-Therapien unter bestimmten Bedingungen machen Sinn, erhöhen die Muskelmasse, die Knochendichte verbessert sich, die Hautelastizität verbessert sich. Das sind natürlich alles sehr vielversprechend klingende Anti-Aging-Claims. Allerdings, wie gesagt, die langfristigen Auswirkungen sind umstritten und Gegenstand intensiver Forschung. Und auch unser Lieblingsversuchskaninchen in der Langlebigkeitsmedizin, der Brian Johnson, hat natürlich Human Growth Hormone schon bei sich angewandt, hat aber auch nach knappen 100 Tagen abbrechen müssen, weil er Symptome von überhöhtem Hirndruck gezeigt hat. Also das verdeutlicht wieder mal die potenziellen Risiken und Herausforderungen, die mit solchen Interventionen einhergehen. Ich selbst habe mich stark beschäftigt in meiner wissenschaftlichen Karriere mit dem Thema Wundheilung und auch da gibt es wirklich tolle Peptidinterventionen, die helfen, Wunden schneller und besser heilen zu lassen und da gibt mir offensichtlich auch der bekannte Longevity-Experte Dr. Mark Hyman recht, der auch ein begeisterter Peptid-Fan ist und kürzlich auch in seinem Podcast das Peptid BP 157 vorgestellt hat, welches er bei Schulterverletzungen injiziert bekommen hat und hat ihm deutlich schneller fit wieder werden lassen und deutlich die Heilung beschleunigt. Und auch Kollagenpeptide, wir haben es gerade vorher schon erwähnt, sind wichtige Bausteine einer regulierten und funktionellen Wundheilung. Das heißt, auch da können wir Zellerneuerung und Heilungsprozesse stimulieren, indem wir diese zuführen. Von der Hautgesundheit und Hautelastizität haben wir auch schon gesprochen. Und dass es natürlich gut ist zur Faltenreduzierung, also zur reinen Verbesserung des optischen Eindrucks der Haut, das ist auch klar. Und da haben wir aber eine eigene Folge noch zur Hautalterung für euch zum Revue passieren lassen dieser Funktionen. Also der Ausblick hier in die Zukunft der Peptidmedizin ist ein rosiger. Hier wird einiges passieren, hier werden wir einiges Neues sehen. Da werden wirklich viele gerade auch beforscht. Momentan gibt es 80 zugelassene Peptide auf dem Markt, zumindest in den USA. Die haben natürlich da ein bisschen die Nase vorn, aber es ist ein dynamisches, spannendes Forschungsfeld. Und die großen Forschungsgebiete der Peptide sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und natürlich gastrointestinale Erkrankungen, entzündliche Erkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und das Reizdarmsyndrom, was alles irgendwie natürlich darauf zurückgeht, dass hier chronische Entzündungen vorliegen. Da könnte man mit einem zum Beispiel immunmodulierenden Peptid hier große, gute Akzente setzen. Also Peptide sind ein möglicher Ansatzpunkt für die Langlebigkeitsmedizin und können viele Aufgaben erfüllen. Man muss aber natürlich schon auch bedenken, dass auch Hormone Peptide sind. Und da wissen wir, dass das Ganze nicht ganz gefahrlos ist, wenn wir hier ins Blaue hinein behandeln. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne einschicken und wir werden die dann in einem extra Q&A noch einmal erörtern, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da der eine oder andere vielleicht mehr darüber hören möchte. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, dann bitte diese einsenden unter podcast@beyondlifespan.de. Wir freuen uns über alle eure Rückmeldungen und bemühen uns natürlich, diese dann zeitnah zu beantworten. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch.